Herzlich willkommen zum Videotech-Podcast.
Für den
was du da bist.
Ja,
freut mich auch. Vielleicht starten wir direkt mal so rein. Wir kennen uns noch nicht super, aber vor allem unsere Zuhörer und Zuschauer kennen dich vielleicht auch noch nicht so gut. Willst du dich kurz vorstellen?
Natürlich. Also, mein Name ist Sven Mittlingmeier. Ich bin inzwischen 49 Jahre, also nächstes Jahr wird dann das fünfte Mal der runde Geburtstag gefeiert. Und habe 22 Jahre jetzt auf dem Buckel in der IT, 15 Jahre davon bei IBM verbracht, bin dann dort rausgegangen, da sprechen wir ja dann noch mal drüber, was wir dann gemacht haben,
ja,
und dann aufgebaut haben und seit 6 Jahren jetzt Geschäftsführer der Knowledge oder GmbH mit Sitz in Mainz, Mainz-Kostheim, um genau zu sein.
Wie schon gesagt, genau, ich bin Mainzer. IBM in Mainz kenne ich nämlich auch noch ganz gut, da hatte ich mein Assessment Center. Das ist, was wir gemeinsam haben auf jeden Fall, IBM-Zeit. Also du bist von Servern auf Virtual Server quasi umgestiegen in deiner Karriere, oder? Was hast du früher gemacht dann bei IBM?
Bei IBM war ich im technischen Support zunächst, also so bin ich eingestellt worden als IT-Specialist im Storage-Bereich, im sogenannten ISCC der IBM. Im NIA Storage Competence Center.
Ja.
Bin dann so mehrere Stufen nach oben gefallen, könnte man sagen. Also IT-Architekt, IT-Projektmanager, bis ich dann so interne Managementaufgaben übernommen habe und bin dann, wie gesagt, 2015 freiwillig dort ausgeschieden.
Ja. Das heißt, du hast aber diese ganze Boomzeit, den, wann war das, 80er, 90er Jahren, diese ganze wirklich Server-Boomzeit oder dann in die 2000er Reihen eigentlich?
Also ich habe tatsächlich mit dem Jahr 2000 angefangen, erst den ersten 2000.
Weil ich jetzt nicht älter machen, tut mir leid, aber ich habe immer so im Kopf, die 90er und dann die 2000er Reihen, da wurde viel, viel Geld mit Servern verdient.
Das ist richtig, ja. Also es ist schon ein großer Hype gewesen, Server-Storage-Systeme, dafür war ich ja vor allen Dingen zuständig. Anbindung von Servern an Storage-Systeme über gewisse Netzwerke, spricht da von Storage Area Networks und dort den Support leisten, Pre-Sale Support auf der einen Seite, Post-Sale Support auf der anderen Seite, dann noch spezielle Services, also man ist auch ein bisschen durch die Gegend gekommen.
Ja, war das dann aber Deutschland fokussiert oder gerade IBM damals aufgestellt?
In EMEA, also diese Organisation ist tatsächlich Europa, Mittlerer Osten, Afrika.
Okay.
Ja. Besteht auch heute noch, nicht mehr in Mainz, aber
ja.
Wir sind dann hierher nach Frankfurt, du bekennst aber inzwischen in Frankfurt gelandet.
Ja, ich glaube, es hätte es wahrscheinlich heute auch noch weiter aufgestellt, aber so, als ich angefangen habe, das war dann 2014. Da war es schon alles sehr stark mit Ländergesellschaften und so Country-Focus.
Ja, das ist so.
Ja.
Es klären sich dann immer die Wege. Also da gibt es eine Verantwortung auf Länderebene, da gibt es natürlich irgendwelche Silos, also mehr technische Verantwortungsbereiche. Dann gibt es das Ganze nochmal auf Europa-Level, EMEA-Level, weltweiter Level. Sehr viele Leute, die mitsprechen dürfen und können.
Ja, das stimmt. War das ein Branchenfokus, den du damals hattest? Oder?
Nein, also tatsächlich, es waren zwar am Ende sehr viele Banken, Versicherungen, aber genauso große produzierende Unternehmen, ölfördernde Betriebe, Flughäfen, ähnliches.
Also okay.
Keinen speziellen Branchenfokus.
Ja,
die Systeme laufen, also liefen und laufen überall.
Okay. Also 2000, wenn ich richtig gerechnet habe, du warst was, 15 Jahre bis zu 15 dann mit IBM unterwegs.
Genau.
Und was kam dann?
Was kam dann? Eine kurze Auszeit von dreiviertel Jahr, sag ich mal, ein Jahr fast, bis Jens Wissenbach, mein Kompagnon, wieder auf mich zukam und gesagt hat, er hätte eine tolle Geschäftsidee und dann, ob wir nicht eine Firma gründen wollten. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir.
Mhm.
Und was machen wir? Also das war so ein bisschen nachgelagert natürlich.
Ja, ich kenne
Jens schon sehr lange, seit Anbeginn meiner IBM-Zeit. Er war da schon 15 Jahre, glaube ich, im Geschäft.
Okay.
Und dadurch wusste ich, in welche Richtung es läuft. Und wir haben das natürlich dann über einige Wochen, Monate besprochen, was wir uns da vorstellen und haben das dann 2016 im Februar umgesetzt, gegründet und dann.
Bevor du jetzt sagst, was es genau ist, also eine unternehmerische Frage.
Ja.
Du hast quasi aufgehört und wusstest aber noch nicht, was du danach tust.
Richtig.
Also das ist ja im Angestelltenverhältnis oft, ne, die Sicherheit irgendwie das eine nach dem anderen. Aber du hast dir bewusst die Auszeit genommen und dann nach dem richtigen Weg dann gesucht.
Genau, richtig. Also bin tatsächlich auch durch die Gegend getingelt im übertriebenen Sinne und habe Bewerbungen geschrieben und Jobangebote auch bekommen, aber nichts, wo ich gesagt habe, das wird mir richtig Spaß.
Mhm.
Und dann kam die Idee und dann
war
das meine neue Aufgabe und die, würde ich auch gerne.
Und was ist
mit Herzblut? Was ist es? also die Idee ist schon damals während der IBM-Zeit entstanden, aus der Historie heraus, aus der Aufgabe heraus, Support leisten zu müssen für Unternehmen, wie gesagt, in ganz EMEA, die nicht nur IBM-Systeme haben.
Mhm.
Und da ist eben auch die Problematik, IBMer unterstützen IBM-Systeme, aber in einem Rechenzentrum stehen eben nicht nur Systeme eines Anbieters, sondern von mehreren Anbietern. Das ist auch oft Strategie der Kunden.
Achso, auch der Kunden, die dort ihre Server zu haben. Okay.
Dass man da das einfach diversifiziert und und dann haben wir gesagt, wir können es viel besser machen, einen Support zu leisten und den Kunden wirklich einen Mehrwert zu bieten, wenn wir das über alle Hersteller machen können.
Okay.
Und die Idee war dann, okay, wir sammeln erstmal Daten ein von Servern, von Netzwerkgeräten, von Storage-Systemen, allem, was wir irgendwie habhaft werden, und diese Daten, also das sind Systemdaten.
Also Monitoring-Daten. Ja? Also
Monitoring-Daten plus Konfigurationsdaten, Syslog-Daten, verschiedene Daten, die wir einfach aufnehmen und miteinander in Korrelation setzen. Das heißt, es muss nicht unbedingt Monitoring-System, hast du gerade gesagt, wenn irgendwo ein rotes Lämpchen blinkt, weil das Monitoring-System sagt, da ist ein Clip-Level überstiegen, muss das zum einen nicht unbedingt der Fehler sein, warum der User dann irgendwie nicht arbeiten kann mit seinem SAP-System vielleicht. Das kann auf einer ganz anderen Ebene passieren. Das heißt, alles ist irgendwie miteinander verflochten. Und nur weil ein User auf der einen Seite klagt und sagt, ich kann nicht schnell genug arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten, heißt das nicht, dass es dann der Server ist oder die Datenbank. Es kann das Storage-System sein, es kann das Netzwerk dazwischen sein. Und wenn man alle Daten hat, die, wie ich eben beschrieben habe, von den Systemen einem bereitgestellt werden, und diese in Korrelation setzt, kann man eben auch etwas auslesen. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Das ist der erste Schritt gewesen.
Okay, das heißt, um das nochmal ein bisschen tiefer, du hast gesagt, gerade erster Schritt, aber um das tiefer zu verstehen, habt ihr eine Art eigene Lösung gebaut, indem ihr dann diese Daten auswertet und so in Bezug setzt?
Genau, ja. Also der erste Schritt war wirklich ähnlich zu dem, was wir früher gemacht haben. Ein Kunde hat ein Problem. Ein Betreiber hat ein Problem und das muss gelöst werden. Performance-Probleme, sehr schwer übrigens zu lokalisieren. Anders als wenn ein Server brennt, dann weiß man, das ist der Server. Und das war so der erste Schritt, wo wir gesagt haben, da können wir sehr gut helfen mit der Methodik, die wir entwickelt haben und in einem, also reden von Toolset, de facto eine Software, reingepresst haben. Wir haben so über die Zeit aber dann festgestellt, man kann auch viel mehr damit machen, denn es basiert ja alles darauf, dass man einen Ist-Zustand hat. Ein Ist-Zustand, das komplett Environments und der beinhaltet natürlich die Systeme selbst, aber auch die Ebenen von Prozessen und auch der Organisation, also den Leuten, die dort arbeiten. Und wenn man das alles wiederum sich anschaut und gerade heute, Digitalisierung ist überall und jeden Tag in der Presse zu hören, dann ist der Ist-Zustand sehr wichtig für das, also als Grundlage zur Planung des Digitalisierungsprojekts. Und da sind wir dann, ich sage nicht auf den Zug aufgesprungen, sondern das ist so die, ja, die Strategie momentan, auf der einen Seite sehr detaillierte Informationen oder Daten erstmal zu haben, zu verdichten, zu Informationen, das Wissen über das Environment zu generieren, um es dann wiederum zu nutzen für Digitalisierungsprojekte wie Journey to Cloud
zum Beispiel. Okay. Lassen wir vielleicht nochmal erklären, also wer sind eure Kunden? Wer zahlt euch und wer ist der Nutzer? Also sind das unterschiedliche Projekte oder?
Also unsere Kunden sind normalerweise, ich sag mal, ich hatte ja vorhin gesagt, Bankenversicherung. Gehen wir von diesem Beispiel aus, ist die Bank unser direkter Kunde, der bezahlt uns dafür, dass wir ihm helfen, seine IT-Operation oder sein Digitalisierungsprojekt irgendwie zu optimieren. Der Kunde der Bank ist natürlich ein anderer. Ja, das sind, könnten wir sein. Ist eine andere Idee.
Okay, ich hätte gedacht, vielleicht gibt es auch Rechenzentren, die eben diese gesamte Wartung an euch dann auslagern.
Das de facto könnte das auch passieren, das kommt drauf an.
Okay, also per se ist der B2B-Kunde, der auch die Server bezahlt hat, aufgebaut hat, und aufbauen lassen hat, euer Kunde und wird ja die monitoren und diese Daten eben verdichten. Und habt ihr dann quasi einen speziellen Service dahinter gehängt oder kümmert sich dann der Kunde selbst um die Optimierungen oder auch Fehlerbehebung?
Wir können beides. Also das kommt immer darauf an, was der Kunde möchte. Auf der einen Seite haben wir eben dieses Software entwickelt, die dem Kunden hilft. Auf der einen Seite die IT-Operation im täglichen Chat zu optimieren. Auf der anderen Seite eben Digitalisierungsprojekte zu planen. Und wenn es darum geht, so Fehlerbilder auf der einen Seite zu finden, aber dann auch zu planen, wie kann man es verbessern, was muss man machen, muss man vielleicht an, ich sag mal, am Server mal den Microcode nach oben schrauben oder eine Datenbank ein bisschen anders einstellen oder im Netzwerk gewisse Parameter ändern, dann sind wir natürlich aber auch da. Mhm. Auf der einen Seite herausfinden, auf der anderen Seite aber auch hier.
Ja. Das heißt, wenn man mal unterscheidet, was ist so das Daily Business, auch vielleicht als in der Rolle des Kunden, und was, wie unterscheidet sich das dann von dem Business, wenn ihr sagt, ihr unterstützt damit jetzt Projekte? Ist das unterscheiden oder ist es eigentlich für euch kein Unterschied?
Kein großer Unterschied.
Okay.
Also das ist auch so über diese letzten 6 Jahre, seitdem es uns gibt, auch mehr und mehr uns bewusst geworden, dass wir eben diesen Topf, diesen Data Lake erstmal brauchen und dass wir ein System beim Kunden brauchen, das auch dauerhaft dort verbleibt, um halt auch schnell agieren zu können. Und wie gesagt, das eine ist halt ein Performance-Problem und das andere ist halt, okay, er möchte Applikationen in die Cloud umziehen. Das sind aber, ich sag mal, auch von der Dringlichkeit ganz andere Ansprüche.
Ja, aber auf das Cloud-Thema würde ich ganz gerne mal zu sprechen kommen. Okay. Weil ich habe mich schon gefragt, wie agiert ihr, wenn ein Unternehmen sich einer großen Cloud anschließt, sage ich mal. Die steht auch in den Rechts und wird auch irgendwann gemonitort, steht schon. Aber arbeitet ihr dann auch quasi mit den großen Cloud-Plattformen zusammen? Oder wie seid ihr da aufgestellt? Wie unterstützt ihr so Projekte?
Auch mehrstufig. Mhm. Zunächst mal müssen wir natürlich herausfinden, was ist heute installiert, was besteht heute. Es geht ja meist darum, Applikationen in die Cloud umzuziehen. Und wenn man die dort betreiben will, muss man natürlich auch wissen, welche Performance-Anforderungen hat diese Applikation heute. Ist sie überhaupt in der Cloud lauffähig? Mhm. Ja, das sind also Untersuchungen, die im Vorfeld stattfinden müssen. Eine Bewertung, ist das überhaupt, kann diese Applikation in die Cloud, muss sie vielleicht im Rechenzentrum verbleiben? Und da können wir auf jeden Fall helfen. Wir können dann natürlich auch mit den großen Providern dann auch sprechen. Meist macht das aber tatsächlich der Kunde, um dann Angebote abzuholen oder einzuholen, basierend auf dem, was wir vorher ihm generiert haben.
Spannend. Ja, ich kenne das auch aus unseren Projekten, wo Kunden auch zu uns kommen und sagen, wir müssen cloud-ready werden, ja. Oder unsere Applikation. Und gleichzeitig soll vielleicht aber auch der Tech-Stack modernisiert werden und gleichzeitig soll die ganze UX modernisiert werden. Dann kommt man schon zu dem Punkt, wo man selber kleinere oder vor allem so Customer-Facing-Applikationen, die ohnehin performanter sein sollen, hübscher sein sollen, die wir dann quasi als moderne Web-Apps neu bauen.
Okay.
Sprich, ihr geht aber schon auch rein und versucht das, was da ist, cloud-ready zu machen. Aber nicht von der Software-Seite, sondern eher von?
Der Bewertung ist diese Applikation überhaupt lauffähig in der Cloud.
Okay.
Also das wäre dort, wo wir praktisch aufhören und dann übergeben, wenn dann jemand, also irgendjemand muss ja dann die Migration auch durchführen. Das muss geplant werden, muss in Projektpläne rein. Wenn der Kunde dann natürlich sagt, ich bräuchte dann noch ein anderes neues Interface, ist das eigentlich nicht mehr in unserem Bereich.
Ja, spannend. Was würdest du sagen, sag ich mal, sind da die großen Veränderungen jetzt auch gerade eben, wenn ich an AWS und die Google Cloud Plattform denke oder auch in Microsoft Cloud, hat sich das Geschäft dann stark verändert für euch oder wie geht es damit um?
Also, es ist, man merkt schon den Trend in Richtung Cloud. Also der ist auch unwiederbringlich, sag ich mal. Natürlich könnte man seine Applikation auch wieder aus der Cloud zurückholen, aber das machen die wenigsten. Man muss sich natürlich auch bewusst werden, das ist nicht unbedingt für jede Applikation und für jeden Kunden das Beste. Ja, und billiger muss es auch nicht unbedingt sein. Natürlich kriegt man einen Großteil der Infrastrukturprobleme, die man selbst im Rechenzentrumskeller irgendwie hatte, die verlagert man. Aber natürlich AWS, Azure,
bezahlt man sie auch.
Dafür bezahlt man sie am Ende. Genau. Deswegen ist aber auch ein Monitoring später der Cloud-Anwendung auch wichtig. Einfach um zu sagen, kann ich denn wieder was abmanagen? Mhm. Ja. Oft ist es, haben wir schon gesehen, dass halt, okay, dann wird die erste Applikation dahin gebracht und da noch ein Server und da noch was und dort. Das kostet alles Geld und die Frage ist, wird es genügend viel genutzt und kann man da nicht wiederum Geld sparen?
Hast du ein Beispiel, wo es sich nicht lohnt, in die Cloud zu gehen?
Wo es nicht geht. Also es gibt Applikationen, es geht einfach nicht. Es sind Applikationen, die aus speziellen Systemen vielleicht geschrieben worden sind und einfach in diese Richtung nicht gehen. Es gibt auch andere Situationen, wo es nicht gewünscht ist. Also es gibt auch die wenige Kunden im großen Umfeld, sag ich mal, die sagen, ich mache alles in die Cloud. Das gibt es auch nicht. Man hat dann das praktisch in zwei Bereiche unterteilt, eines oder mehrere Bereiche sogar. Also einmal so Public Cloud, AWS, Azure, Google. Dann hat man vielleicht was in der Private Cloud und dann hat man noch irgendetwas hosted, weil es eben überhaupt nicht cloudifizierbar ist.
Ja. Gut, und dann kommen ja auch die Kosten, Vor- oder Nachteile ins Spiel, wenn man weiß, meine normale Geschäftsinfrastruktur, die skaliert nicht über Nacht, die muss nicht skalieren können. Das ist ja auch fein, wenn man die selbst hostet, würde ich jetzt mal mir so vorstellen.
Ja.
Ja, natürlich irgendwelche wiederum webbasierten Kundenanwendungen, die ja durchaus mal, weiß ich nicht, ins Weihnachtsgeschäft reinkommt oder weiß ich nicht, was da passiert.
Das also, verlagert in ein anderes Land, man wird in einem anderen Land oder anderen Kontinent, möchte man sein Geschäft noch aufbauen. Natürlich, ja. Cloud hat, nicht falsch verstehen, also Cloud hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber man muss immer auch schauen, für das, was ich momentan habe, für mein Ziel, macht es da Sinn und wie viel bringe ich in die Cloud? Da geht es natürlich auch um Datenmengen und Backup-Konzepte, Disaster Recovery Konzepte, die da sein sollen und müssen, die sich aber in Cloud Provider natürlich auch gut bezahlen lässt.
Diese Recovery Konzepte, also kontrolliert ihr die oder setzt ihr die auf oder wie seid ihr da beschickt?
Tatsächlich ist es momentan das, was on-premises ist, also praktisch noch beim Kunden steht, da können wir das sehr gut verifizieren.
Ja.
In der Cloud eher nicht momentan. Das sind aber, ich sag mal, Dinge, die wir in der Zukunft machen wollen und machen müssen. Natürlich muss der Kunde darüber Bescheid wissen, ist das alles da. Aber um dem Ganzen gerecht zu werden, man kann natürlich beim Cloud Service Provider nicht hinter die Kulissen schauen. Man kriegt seinen Server zur Verfügung gestellt, seine Applikation zur Verfügung gestellt, aber man kann nicht schauen, ist denn das Backup-Konzept oder Disaster Recovery-Konzept denn auch wirklich entsprechend den Verträgen, die ich abgeschlossen habe. Da muss man natürlich vertrauen. Man kann nicht reingucken.
Das ist wahr. Kurze Anekdote von uns. Wir machen ja im Rahmen von Unternehmenstransaktionen auch Tech Due Diligence und schauen uns halt eben auch unter anderem solche Themen an, bei Compliance, Data Security, Data Protection. Und genau das Thema haben wir natürlich auch, wenn wir dann wissen, okay, das ist AWS in Irland, dann ist es erstmal GDPR-konform, aber weiter nachfragen kann man halt in dem Moment nicht.
Genau.
Aber das stimmt. Ja, das gucken wir uns eben auch von diesem, sag ich mal, eher High-Level an.
Mhm.
Aber gut, ich glaube, so geht es ja nach allen Playern im Markt. Es gibt aber auch deutsche Clouds. Weiß ich, ob es da anders ist. Hast du da Erfahrung mit?
Tatsächlich habe ich keine Erfahrung damit. Noch nicht.
Also,
aber ob es da anders wäre, also bestimmt, man kann zu seinem Cloud-Service-Provider gehen und nachfragen und er sagt einem, ja, natürlich ist so etabliert, aber man kann es selbst nicht überprüfen. Ich denke, da wird auch ein deutscher Cloud-Service-Provider sich nicht in die Karten schauen lassen oder hinter die Kulissen schauen lassen.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nur, wenn der Böhmermann wieder investigativ wird.
Ja, dann vielleicht.
Aber sehr interessant. Also ich kann es eben auch wieder über dieses auch amerikanische Anbieter, deutsche Anbieter für Cloud-Lösungen, aber auch unabhängig jetzt mal von Cloud, dieses Datenschutzthema ist mir aufgekommen. Es gilt aber ja auch genauso viel für das Rechtszentrum Frankfurt, was irgendwie Privatbetrieb ist. Habt ihr da auch einen Blick drauf? Seid ihr da irgendwie bei euren Monitorings, bei der Analyse dann auch darauf spezialisiert? Oder?
Das ist das, was wir momentan auch entwickeln im Hintergrund.
Okay.
Uns mehr in die Richtung auch Security, IT-Security zu bewegen. Heute bringen wir Partner mit rein. Wir bereiten die Daten oder wir können die Daten aufbereiten, damit der Spezialist im IT-Security-Bereich dann entsprechend reinschauen kann.
Okay.
Weil das große Mango ist, es gibt ja heute so das Berufsbild des Data Scientists und ähnliche. Ich habe darüber gelesen, steht auch viel, 80% deren Zeit verwenden sie eigentlich darauf, Daten zu sammeln und Daten so zu normieren, dass sie eben auch genutzt werden können. Und dann haben sie noch 20%, wo sie wirklich auch aus den Daten irgendetwas generieren können, was dann wiederum Aktionen triggern soll.
Ja.
Also da können wir gut helfen.
Das ist das IT-Security-Thema. Gut, da zählt dann letztendlich auch Datenschutz mit rein. Zumindest
ist eine andere Ebene,
aber also ihr bereitet quasi die Daten auf dann für den IT-Security-Verantwortlichen oder den Datenschutz-Verantwortlichen. Das ist dann auch Revisions- oder auch revisionsrelevante Daten, die ihr dann zur Verfügung stellt, oder?
Ja. Also wir bereiten alles das auf, auch wenn der Kunde jetzt auf uns zukommt und sagt, also da hätte ich noch ein Problem, dann schauen wir, wie wir das leisten können. Also wie wir die Daten erstmal erheben können. Vieles geht automatisiert, manches muss man eben auch wirklich manuell eintragen oder zusammentragen, um es dann eben zu bewerten.
Mhm.
Aber wir sind da für alles offen. Also gute Ideen und eigentlich kommen wir aus dem Support. Das heißt, Probleme sind uns nicht neu.
Ja.
Und wenn jemand mit einem Problem kommt, dann versuchen wir das auch zu lösen.
Ja, ja. Sehr interessant. Gut. Ich weiß nicht, hast du noch Themen, die du ganz gerne über euch auch erzählen möchtest?
Ich habe so viel zu erzählen.
Ja, ich habe auch viele Fragen, aber ich wäre noch ein bisschen auf das Unternehmerische dahinter nochmal eingegangen. Aber gerne, wenn du noch was hast, was du
gerne. Ja, nur vielleicht klitzekleine Anekdote. Der Name Knowledge River, wenn man meinen Kompagnon Jens Wissenbach nimmt und den Nachnamen übersetzt und den Bach etwas breiter macht. Nur so.
Das ist gut, okay, aber das bleibt im Kopf, ja. Knowledge River, okay. Spannend. Gut, dann hätte ich die Namensklärung schon geklärt. Ich hätte aber tatsächlich noch mal die Frage, ihr seid jetzt so Supportner, so Technik, so IT, digitalisierungsnah.
Ja.
Mal aus einer unternehmerischen Brille, mal die Frage, wie schätzt du euch selbst ein als Unternehmen, was Digitalisierung angeht? Oh, ist ein ganz anderes Thema jetzt, aber ich hoffe, das ist nämlich für uns interessant, weil für alle unsere Kunden ist es auch immer interessant, egal welche Größe man hat. Vermeintlich ist es einfacher, wenn man klein ist, genau die richtigen Prozesse aufzusetzen, aber da ist vielleicht die großen Systeme auch noch zu groß für einen.
Ja.
Also, wie geht ihr damit um?
Eigenentwickler.
Ja?
Ja, tatsächlich. Also wir haben Server, also eigentlich größere Server angemietet in Rechenzentren, Co-location Rechenzentren und machen dort unsere VMs für unsere Testsysteme, genauso für unsere Produktivsysteme, Entwicklersysteme. Wir verwalten das de facto alles selbst, plus auch die Verwaltungssoftware für unsere Firma haben wir auch selbst geschrieben.
Also, okay.
Da sind wir sehr pragmatisch am Herangehen.
Ja, pragmatisch ist unser Motto, das passt. Cool. Aber wenn du sagst Verwaltungssoftware, was kann ich darunter verstehen? Es ist ja per se sehr groß, was man alles
an... Also ist tatsächlich ERP-System, das wir geschrieben haben.
Ah ja, okay.
Ich war auch früher schon mal dafür verantwortlich, noch in IBM-Zeiten, so etwas von der Architektur zu generieren und den Prozessen. Und ja, mit dem Wissen und was man da vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte, haben wir das eben auch für uns gemacht.
Okay. Ja,
natürlich ein kleinerer Rahmen, aber...
Ja. Aber spannend, sehr interessant. Also Prozesse quasi, man wird ja auch irgendwie mal von null gestartet, dann so mitwachsen zu lassen, mit auch zu entwickeln immer weiter. Gut, das ganze Hosting und die Maintenance, verstehe ich, warum ihr das selbst macht, ihr könnt es am besten.
Ja.
Aber also ganze Software rund ums Unternehmen zu bauen, das ist interessant. Sehr gut.
Mhm.
Habt ihr aber noch nicht... nach außen getragen.
Nein,
das verkauft ihr nicht.
Ja, das war tatsächlich auch mal eine Idee, das zumindest im mittelständischen Unternehmensbereich dann anzubieten. Heute machen wir es noch nicht. Mal schauen.
Ja. Cool. Dann vielleicht noch eine unternehmerische Frage. Du hast ja auch, sag ich mal, beides lange gesehen, beim Großkonzern gearbeitet, dann unternehmerisch aktiv geworden und auch von klein auf aufgebaut. Gibt's da ein, zwei Sachen, die du anders gemacht hättest oder wo du nachhinein sagen würdest?
Also der Vergleich ist natürlich, also da ist enorme Welten dazwischen.
Ja.
Wenn man in der Verantwortung eines Geschäftsführers ist von einem kleinen Team und jetzt wachsendem Team und auf der anderen Seite sitzt man in einem großen Konzern, da das ist völlig andere Welt natürlich, mit Verantwortung. Und,
was war so die größte Umstellung, so von IBM-Großkonzern zu selbstständig, von null was aufbauen?
Der Freiraum. Der Entscheidungsfreiraum. Darum geht es eigentlich. Wirklich zu sagen, wenige Leute setzen sich dann zusammen, schauen sich in die Augen und Frage ist, gehen wir rechts oder links? Und dann wird zu der Minute noch entschieden und dann wird das auch gemacht. ist was ganz anderes, wie viele dicke Bretter zu bohren in einem Großkonzern.
Das stimmt.
Was ich absolut verstehe. Also ich möchte das nicht
verdonnern. Braucht es auch, ja. Okay. Auf deinem Weg, das ist so eine Frage, die ich immer ganz gerne mal stelle, gibt es Sachen, wo du deinem früheren Ich zwei Tipps mitgeben würdest, vielleicht das hätte man sich sparen können, oder die Herausforderungen, die würdest du antizipieren?
Ja, sicher. Ja, also ich glaube, was ich meinem jüngeren Ich empfehlen würde, ist auch mit ein bisschen mehr Mut voranzugehen und auch, ich hatte schon lange den Gedanken, auch mich selbstständig zu machen, das dann auch zu tun. Und dieses Risiko zu gehen und gerade die Situation IT, Digitalisierung, als ITler wird man auch nicht unbedingt arbeitslos. Also ich sag mal so, man fällt wieder auf die Füße, wenn man so ein Risiko geht. In dem Bereich, ja, das kann man nicht auf alle Bereiche irgendwie projizieren, aber bei uns ist das schon. Und das würde ich tatsächlich meinem Jüngeren ich sagen, geh einfach früher, wenn du keine Lust mehr drauf hast. Das Arbeiten im großen Konzern ist gut und ein Riesenteam und
sehr lehrreich.
Sehr lehrreich, ja, und man kommt viel rum. Und aber wenn man dann eben keine Lust mehr darauf hat und so ein kleines Team irgendwie führen möchte, dann sollte man das gerne machen.
Ja, das kann ich verstehen. Und sag ich mal so, auf geschäftlicher Ebene, irgendwas, wo du sagst, da sind wir vielleicht mal doch falsch abgebogen und das hättest du wieder sparen können, oder?
Ja, natürlich. Aber daraus lernt man. Das ist ja das Schöne, ja, das ist ja nicht, mir fällt tatsächlich jetzt keine konkrete Geschichte ein, aber man sagt später dann, ach man, jetzt wärst du da früher drauf gekommen oder hättest du das früher gemacht. Wir waren vorher, weil du eben gefragt hast, mir fällt dann doch was rein, wir waren vorher so, wir kommen zu dir, lieber Kunde, mit unserem Toolset und unserer Software, wir nehmen die aber auch wieder mit nach Hause.
Ja.
Und da hätten wir viel früher auch sagen können, vielleicht müssen, wir generieren etwas für den Kunden, ein System, das heute schon Mehrwert hat für ihn in der IT-Operation, aber auch in Digitalisierungsprojekten und es verbleibt dort. Wir haben dann gemerkt, dieses Konzept zu implementieren bei den Kunden kann recht aufwendig sein. Und wenn das schon da ist, dann kann man dann dem Kunden auch sehr schnell helfen. Ja,
okay.
Wenn der Kunde sagt, also die nächsten 3 Monate möchte ich dich ja nicht sehen, aber dann kannst du wieder mal reinkommen und dann schaut in das System und sagt, alles klar, ich weiß, was gelaufen ist. Und da hätten wir wahrscheinlich früher mit anfangen können, müssen. Das ist
ja, interessant, ja. Man denkt so, der Markt war damals noch nicht so weit, dass der Kunde das auch irgendwann erst gefordert hat? Oder habt ihr das erst angeboten und dann war die Nachfrage sofort da?
Ja, so. Eher so.
Okay. Okay. Ja, interessant. Sehr cool. Dann vielleicht auch noch die Frage. Wir suchen ja immer wieder nach spannenden Teilnehmern hier für unseren Podcast. Hast du 1 oder 2 Personen, die du gerne für den Podcast vorschlagen würdest?
Ja. 2 Personen könnte ich anbieten, in Anführungszeichen. Sie wissen nichts von ihrem Glück. Das eine wäre Cyber Resilience, eine Firma, die sich darauf konzentriert hat, ich sag mal, IT-Security messbar zu machen. Das ist basierend auf einem Konzept, das auch auf EU-Ebene ausgeschrieben war, entwickelt wurde und sie bieten da heute eine tolle Software, wie ich meine, an und vertreiben die und out of services drumherum. Helmut Oppitz ist der Geschäftsführer davon. Und dann hätte ich noch jemanden, der mich im Cloud-Bereich doch beeindruckt hat. Der Geschäftsführer der Firma Selinga, hier aus Frankfurt, der Adam Lakota. der sehr intelligente Mensch.
Und nochmal, was zeichnet den aus? Oder was macht die Firma? Ja.
Er ist im Cloud-Bereich unterwegs, Cloud-Management und berät Firmen dort. Hat auch, ist noch nicht so lange mit der Firma am Start, aber große Erfahrung.
Bestimmt. Ich freue mich drauf. Da werden wir sicherlich mal Kontakt aufnehmen. Denke, wir mal kennenlernen.
Sehr gut.
Danke dir. Und Sven, auch nochmal die Frage an dich. Wo kann man euch finden? Habt ihr irgendwelche Events, die du promoten kannst? Newsletter oder irgendwelche Webseiten, Social Media Pages?
Ja, also wir sind zu finden bei vor allen Dingen LinkedIn, auch Xing. Wir posten YouTube-Videos und natürlich unsere Webseite. Freue mich natürlich auch über direkte Kontakte. In LinkedIn bin ich auf jeden Fall zu finden.
Danke dir. Schön, dass du dabei warst.
Danke dir.
Hat mich sehr gefreut, dich ein bisschen besser noch kennenzulernen und hoffe, da bleiben wir in Kontakt.
Gerne.
Und auch das eine oder andere zusammen machen. Ja. Und folgt uns, teilt die Podcasts und liked uns dort auf den üblichen Kanälen wie LinkedIn, Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und vielen Dank fürs Zuhören.